Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
20 Jahre lang war Käthe Lachmann eine populäre Komödiantin, die vor vollen Sälen spielte und einen Comedy-Preis nach dem anderen bekam. Aber wie viel Kraft diese Auftritte sie kosteten und mit wie viel Angst die manchmal verbunden waren, das wusste keiner ihrer Zuschauer. Bis die Panikattacken so schlimm wurden, dass sie eine Vorstellung abbrach. Seither sind ein paar Jahre vergangen und inzwischen ist Käthe Lachmann in einer anderen Rolle unterwegs. Nochmal herzlich willkommen, Frau Lachmann.
Vielen Dank.
Ihre aktuelle Rolle ist die der Autorin, die über Angst, Panik und den damit verbundenen Wandel schreibt. Und ihr Buch, Verletzlich ist das Neue stark, trägt den Untertitel, warum es sich lohnt, Schwäche zu zeigen. Warum lohnt es sich denn?
Naja, weil man, wenn man sich öffnet und wenn man vermeintliche Schwächen zugibt, dann wird die Verbindung zu anderen Menschen einfach viel tiefer. Indem wir uns öffnen, stärken wir Freundschaften und stärken unsere Verbindung zu anderen Menschen. Außerdem ist es natürlich sehr viel weniger anstrengend, sich zu offenbaren, als ständig sich zu verstecken und alles irgendwie weghaben zu wollen und nicht wahrhaben zu wollen.
Die Autorin und Komikerin Käthe Lachmann ist zu Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Und auch wenn es in ihren Büchern um Angst, Panik, Schwäche und Verletzlichkeit geht, dann blitzt ja im Stil immer noch so die Komödiantin auf. Zum Beispiel, wenn sie davon erzählen, welche Kommentare es im Netz über die psychosomatische Klinik gab, in der sie etliche Wochen waren. Zitat: Es kann also eine schöne Zeit hier in der Klinik werden, wenn man auf die richtigen Leute trifft. Darin waren sich im Netz alle einig. Allerdings gibt es nur Doofe hier, laut Wackelpetra 56 und Ihr könnt mich alle 67. Das Essen schmeckt furchtbar, Zimbria DR, ist dabei aber ganz okay, auch für Veggies, EM aus F. Die Therapeuten haben keine Ahnung von nix, Vera Maus 69, sind aber ganz toll, besonders Herr M aus der Physio, sagt Schmügler Beate. Vielleicht bilde ich mir doch meine eigene Meinung. Käthe Lachmann, wie ist Ihnen das gelungen, über schwere Momente streckenweise wirklich humorvoll zu schreiben?
Naja, also ich bin ja eigentlich, auch wenn ich nicht mehr auf der Bühne bin, bin ich immer noch Komikerin. Und ich finde, es ist ganz wichtig, über schwere Themen auch komisch zu schreiben, um mehr Menschen damit zu erreichen. Und ich wollte ja, dass Menschen, die auch unter Ängsten leiden, dass die meine Bücher auch gerne lesen und keine Angst davor haben. Also wenn ich jetzt einen furchterregenden Titel da drauf habe und denke, oh je, mir geht's doch selber gerade so schlecht, da will ich mich da nicht auch noch reingraben in so ein trauriges, runterziehendes Buch. Mhm. Und deswegen habe ich halt versucht, das ein bisschen leichtfüßig zu schreiben. Und das ist mir, also das ist auch schon meine Art. Also wenn es einem richtig, richtig dreckig geht, dann ist es natürlich sehr schwierig, da noch Witze drüber zu machen. Aber es gibt eben immer diese Momente auch, wo man bei diesen Ängsten merkt, das ist eigentlich schon alles ein bisschen komisch und eben mit dem Verstand auch nicht so ganz zu begreifen. Und dann ist es eben leichter, sich da mal auch ein bisschen lustig zu machen. Oder was heißt lustig zu machen? Einfach das mit Humor zu nehmen.
Genau, man kann es nicht weglachen, aber manchmal hilft es eben einfach zu denken, boah, bevor du hier durchdrehst, kannst du ja nochmal kurz lachen.
Ja, genau. Ja.
Inwiefern hat das Schreiben Ihnen denn geholfen, mit den Angststörungen umzugehen?
Also es hat mir insofern geholfen, als ich unheimlich, besonders als das Buch fertig war, dann ganz tolle Rückmeldungen bekommen habe. Und ich gedacht habe, ja, ich bin wirklich nicht alleine. Das wusste ich davor schon, aber ich kann damit auch was bewirken. Also ich bin nicht alleine und ich kann anderen Menschen zeigen, hey, ihr seid nicht alleine damit. Es gibt unheimlich viele Leute, die eine Angststörung haben. Und sobald ich damit offener umgegangen bin und auch Leuten erzählt habe, ich schreibe gerade ein Buch über meine Ängste, da kam sofort zurück, ich kenne auch jemanden oder ich hatte das auch mal. Oder als das Buch dann fertig war, da kamen Kommentare von wildfremden Menschen, Die eine Frau schrieb mir: Liebe Käthe Lachmann, entschuldige die informelle Anrede, aber schließlich hast du ein Buch über mich geschrieben. Ich bin so froh, dass du damit offen umgehst. Jetzt werde ich es Leuten in meiner Umgebung auch sagen. Es kam eine Frau, die mir sagte, ihr Mann hat sie nie ernst genommen. Jetzt hat sie ihm das Buch zu lesen gegeben. Jetzt versteht er sie besser. Oder eine Mutter, die ihr Kind besser und so. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist echt ganz, ganz toll. Also ich habe da was Wichtiges gemacht. Und während des Schreibens habe ich halt auch schon immer wieder gedacht, ach du liebe Zeit, ja stimmt, da hatte ich ja auch nochmal so eine Panikphase. Und dann habe ich gedacht, und dann war es ja nochmal. Und na nee, also das eine lasse ich weg, weil das ist ja zu viel, oder? Ich tat mir dann kurz leid und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ja, aber ich fühle mich nicht wie jetzt die dauerhaft Angstgestörte, sondern das ist halt ab und zu, das gehört zu mir und das ist ab und zu dabei und dann ist es auch richtig, richtig ätzend. Aber es gibt eben auch die vielen schönen Phasen, wo es mir richtig gut geht. Und
vor allen Dingen eben auch die Phasen, wo das Publikum dann sehr, sehr positiv reagiert. Wie waren so die Reaktionen der Kolleginnen und Kollegen? Gab es da auch mal so ein Achselzucken zwischendurch oder so ein komisch jetzt mit Käthe? Oder Katja, manche sagen ja auch Katja zu Ihnen.
Also Katja sagt eigentlich nur die Familie. Und also mein Papa, Onkels, Tanten und so, die, da bin ich Katja. Käthe sind eigentlich alle Freunde und Kollegen. Und da gab es nur einen, der da ganz, der, das war zuckersüß, der rief mich an. Er hätte gehört, ich bin nicht mehr auf der Bühne und was ich denn hätte, dann habe ich ihm das erklärt. Ich habe eine Angststörung, ich habe Panik auf der Bühne, ich kann nicht mehr auftreten. Und ja, was machst du dagegen? Ja, ich gehe zur Therapeutin. Was zur Therapeutin? Psychotherapie, das darfst du niemandem erzählen. Und das war so eine sehr kuriose Reaktion. Ansonsten habe ich tatsächlich auch von Kollegen gehört, ja, ich kenne das auch, ich hatte das auch mal. Einer erzählte, ja, er hat das lange Jahre auf der Bühne auch gehabt und hat es aber irgendwie wieder weggekriegt. Und also es war schon sehr viel Verständnis dabei, muss ich sagen.
Nun ist ja dieses Publikum, das früher zu Ihnen in den Quatsch-Comedy-Club gekommen ist, um die Komikerin Käthe Lachmann zu erleben, jetzt in der Situation, dass es vom Unfalltod ihres Bruders erfährt, vom Krebstod der Mutter, von ihrer Angst vor der Angst, von ihrer Scham. Warum sind Sie mit diesen doch wirklich sehr, sehr persönlichen und auch sehr privaten Erlebnissen an die Öffentlichkeit gegangen?
Naja, weil ich schon vielleicht auch zeigen wollte, dass man, wenn man da auf der Bühne steht, dann wirkt es immer so stark unangreifbar wirkt man da und irgendwie die ist lustig und die schafft es alles und vielleicht mache ich den Menschen Mut, wenn die sehen, ja, die wirkt zwar nach außen so, aber die hat auch ihr Päckchen zu tragen und dann denkt vielleicht jemand anders, wenn die sowas kann auf die Bühne und das schafft, dann schaffe ich vielleicht meinen Job auch besser oder dann traue ich mich auch mal was anderes oder also ich finde das jetzt irgendwie überhaupt nicht schlimm, wenn da jemand mich jetzt drauf anspricht. Das, also im Gegenteil, das ist ja nichts, wofür ich mich schämen muss. Ich habe ja nichts verbockt, ich habe keine Steuern hinterzogen oder irgendjemanden geknechtet.
Naja, wenn, dann haben Sie nicht drüber geschrieben.
Ja, genau. Genau.
Haben Sie denn lange gezögert oder war schnell klar, ich will das erzählen?
Naja, ich habe erst gedacht, ich schreibe einen Roman über eine Frau, der so geht. Und dann aber im Gespräch auch mit meiner Literaturagentin meinte die natürlich, es kommt besser an, die Leute können sich besser mit mir identifizieren, wenn ich das aus der ganz persönlichen Sicht schreibe. Und dann habe ich gedacht, was kann mir denn passieren? Also jemand, der mich dann doof findet, den kann ich eh in der Pfeife rauchen. Und es hat sich ja dann auch im Nachhinein bestätigt, dass es genau richtig war. Auch für mich, für mein Gefühl, also dass ich mich irgendwie stärker fühle, seit ich dieses Buch geschrieben habe und irgendwie denke, ja, das ist ein Teil von mir, gehört zu mir, ist so, ist okay.
Deutschlandfunk Kultur, wo Käthe Lachmann heute unser Gast ist, über die sich das Publikum kaputt gelacht hat, wenn sie als Synchronsprecherin Elke Schmidt auftrat. und in einer ihrer schönsten Nummern Elke Schmidt einen Kuchen backen ließ. Wir hören mal rein, wie das klang.
Bei einigen von euch ist es, wenn sie mich ansehen, als wollten sie sagen, oh mein Gott, Kuchen backen, das werde ich niemals tun, das ist doch viel zu gefährlich. Denjenigen von euch möchte ich etwas Mut machen. Kuchen backen ist nicht wirklich gefährlich. Oh nein, bei Gott, wirklich nicht. Jeder von euch kann es schaffen.
Göttlich. Wie kam es zu der Figur Elke Schmidt?
Also es kam, ich hatte einfach amerikanische Sendungen gesehen und habe mich immer gefragt, warum können die nicht fragen, Manfred, gibst du mir mal die Butter? Warum sagen die dann, oh Manfred, würdest du etwas ausmachen, mir die Butter zu geben? Ich meine, wäre das möglich? Und dann habe ich in meinem Programm ein Lied so abgekündigt und habe dann also nach dem Lied gesagt, oh, das war ein wunderschönes Lied aus einem und habe dann halt irgendwas dazu erzählt und habe das bei einem Quatsch-Comedy-Club-Ausflug ins Zentro Oberhausen, da habe ich das in der Garderobe immer, habe ich so gesprochen aus Flachs einfach mit den Kollegen und Thomas Hermanns, der da moderierte, der sagte, hast du damit schon eine Figur mit dieser Stimme? Und da sage ich, nee. Und dann sagte er, ja, das ist eine Frau, die hat immer schon so gesprochen. Lass uns da mal eine Figur entwerfen. Und dann kam der Thomas in Hamburg in meine Siebener-WG und wir saßen am Rechner und haben zusammen die Elke Schmidt entwickelt.
Sagenhaft, das ist wirklich so eine Figur, die Ihnen, fand ich, auf den Leib geschrieben war. Sie waren aber auch nicht schlecht, wenn Sie Harndrang hatten oder Jugendsprache gesprochen haben oder über Beziehungsgeschichten erzählt haben. Ich hatte immer so das Gefühl, die Inspiration zu den Programmen, die kam so richtig aus dem wahren Leben. In welchem Umfeld sind denn diese Texte entstanden? Sind die so wie Elke Schmidt alle am Computer entstanden oder sind Sie mal raus in die Natur und sind spazieren gegangen und haben sich was überlegt?
Ja, also die sind wirklich in Gesprächen mit Freunden, in irgendwelchen komischen Situationen oder eben, ich habe oft mitgeschrieben, auch im Zug natürlich, wenn da Leute irgendwas erzählt haben oder, wie Sie schon sagen, beim Spazierengehen plötzlich eine Eingebung, beim Duschen, beim kurz vorm Einschlafen irgendwas gehört, zusammengewurschtelt mit was komplett anderem. Oder einmal hatte ich auch, da wollte ich in die Sauna mit einer Freundin ganz spontan und da habe ich ihn nur in den Schrank gegriffen und habe dann den Badezimmerteppich erwischt anstelle eines Handtuchs. Und kam dann da an und er hatte so Noppen, so rot Anti-Rutschnoppen. Und daraus habe ich dann eine Nummer gemacht. Und das ist natürlich total überhöht, dass dann ich mir diesen Teppich annoppe und den nachher wieder abmache. Und also es waren schon oft auch schöne Zufälle, die zu den Nummern geführt haben. Manchmal habe ich mich auch richtig hingesetzt und gedacht, ich möchte mit so einer Figur jetzt was machen, was weiß ich, mit einer Schwäbin im Zug oder Aber oft sind die einfach so aus der Luft von irgendwo gekommen, die Ideen.
Die Schwäbin würde natürlich wie Faust aufs Auge passen, weil sie aufgewachsen sind in Ehningen, einem kleinen Ort in der Schwäbischen Alb. Das klingt nach unheimlich viel Grün drumherum und Spielparadies für Kinder. War das so?
Das war herrlich, ja. Das war total schön, da aufzuwachsen. Also jeden Tag draußen auf Bäume geklettert, Lägerle gebaut. Das heißt vielleicht hier in Berlin anders Lägerle. Und das hat jede Region hat eine kleine Hütte gebaut, würde man vielleicht sagen. Und Fußball gespielt, Rollschuh gefahren. Also das war schon eine idyllische Kindheit, würde ich sagen, ja.
Und eine Kindheit, in der Sie viel gelacht haben, zum Beispiel über Otto und Monty Python.
Ja, absolut. Ja.
Ist durch die so die Freude am Theater und an der Schauspielerei und an der Comedy geweckt worden?
Ja, würde ich schon sagen. Also Otto, ich war großer Otto-Fan. Ich dachte immer, boah, ist das toll. Da ein Mann, eine Gitarre und ein Riesensaal und der macht so viel Quatsch und das fand ich ganz, ganz toll als Kind, ja.
Warum haben Sie die Schwäbische Alb dann gegen Hamburg getauscht? Die Idylle gegen Großstadt?
Ja, also Hamburg hat ja auch sehr idyllische Flecken, muss man sagen. Und ich habe Hamburg kennengelernt, weil ich da an der Schauspielschule vorgesprochen habe. Und die Schauspielschule ist nun auch sehr idyllisch gelegen, direkt an der Alster. Und Ich habe mich da in Hamburg verliebt. Ich hatte so ein Glücksgefühl im Bauch, als ich in Hamburg war. Und ich wusste nur, da will ich hin. Ich wusste gar nicht bis dato, dass ich weg von zu Hause wollte. Aber ich wusste plötzlich, ich will in diese Stadt. Die Stadt ist für mich gut und fand sie toll. Und dann ab dafür, ja. Mhm.
Obwohl Hamburg bzw. die Schauspielschule sie abgelehnt hat, genauso wie Bochum. Aber sie sind ja dann trotzdem Comedian geworden. Sie haben sich trotzdem behauptet, weil sie eben auch auf die Bühne wollten. Woher kam der Mut oder woher kam auch dieser eiserne Wille, auf die Bühne zu gehen, obwohl ihnen anfangs vor Aufregung so schlecht gewesen ist, dass dann einmal für die Übelkeit stand?
Ja, wenn ich das so genau wüsste, also das ist eigentlich eine der wenigen Sachen in meinem Leben, wo ich ganz genau wusste, das möchte ich machen. Hm. Also ich habe da... Gut, mit dieser Schauspielschule, das hat mich gar nicht so zurückgeworfen, weil ich eigentlich dachte, ja, ich will gar nicht klassisch Theater spielen, ich möchte eigentlich nur lustige Sachen erzählen. Und dann war das eigentlich klar, dass ich dann relativ schnell, beziehungsweise es war so, dass es damals noch nicht so Usus war, dass man erstmal nur 15 Minuten macht, sondern ich habe gleich ein ganzes Abendprogramm geschrieben und habe mir einen Pianisten gesucht, der mich begleitet am Klavier und habe dann auch ein paar Lieder mir überlegt und ich wollte das einfach. Ich wollte es sehr und dann habe ich es gemacht und ich bewundere mich im Nachhinein dann auch, dass ich das damals, ich wüsste heute noch so genau, was ich eigentlich will. Also das war schon ganz gut damals.
Aber damals waren dann auch nicht die Bühne und die Angst eins, obwohl da dieser Eimer stand. Also sie hatten Lampenfieber, aber wenn sie dann auf der Bühne waren, dann kamen keine Attacken.
Genau, also das sind auch zwei ganz unterschiedliche Sachen. Die Bühnenangst, dieses Lampenfieber, das hat man davor und wenn man dann draufsteht, Sie haben es bestimmt auch schon alle 100.000 Mal gehört, sobald du auf der Bühne bist, ist es weg und es macht Spaß und man ist in seinem Element und es ist toll. Und diese andere Angst, die kam einfach so aus dem Nichts. Also da war vielleicht eine kleine Unruhe vorher oder ein normales Lampenfieber, aber dann kam plötzlich halt eine richtige Panikattacke und hat mich an einem Ort getroffen, wo ich mich eigentlich so ziemlich am sichersten in meinem Leben gefühlt habe. Da war ich selbstbewusst, da hatte ich die Hosen an, da war ich Chefin im Ring und da kamen dann plötzlich diese Panikattacken, wo ich sie überhaupt nicht brauchen konnte. Denn da gucken ja einen dann auch, wenn es gut läuft, ein paar hundert Leute an. Mhm. Und merken dann vielleicht auch, der ist es komisch und dann, also die ist nicht komisch, sondern der ist es komisch.
Was passiert dann, Frau Lachmann, wenn einem komisch wird? Was passiert bei einer Panikattacke?
Ja, bei mir ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich bekomme schlecht Luft, mein Puls rast, mir wird heiß, mir wird kalt, die Realität verschiebt sich so ein bisschen, es verschwimmt alles so ein bisschen, mir wird schwindelig. Ich habe nur noch Todesangst und denke, jetzt ist es jeden Moment vorbei. Ich sterbe oder ich werde verrückt.
Sie haben große Erfolge gefeiert. Sie haben irre viel gearbeitet und sind so von Auftritt zu Auftritt gedüst. Wollten Sie sich damit eigentlich auch Respekt verschaffen? Weil das ja bei ihm im Schwabenländle ein großes Lob ist zu hören. Sie sieht aber arg abgeschafft aus.
Das haben Sie gut gemacht. Sie sehen aber arg abgeschafft aus. Das sehen Sie gut, Kinder. Also, es lief einfach gut. Und dann nimmt man das alles mit. Und ich war jung und es machte mir Spaß. Es machte mir nichts aus. Und ja, es war meine Berufung.
Ich brauche nur ein halbes Brot und selbst das hält eine ganze Woche. So beschreibt Käthe Lachmann, heute Gast bei Deutschlandfunk Kultur, ein Leben als Single, das Sie aber nicht führen, weil Ihr Lebensgefährte Gerald schon eine ganze Weile an Ihrer Seite ist. Waren Single-Phasen für Sie auch Ausdruck von Schwäche oder warum haben Sie die so gehasst, wenn die denn mal da waren?
Ach, also ich finde das einfach total doof. Also warum... Ich weiß es nicht. Ich finde es so doof, Single zu sein, wenn man dann für jedes Schränke verrücken, für alles muss man sich verabreden, jemanden fragen. Wenn man krank ist, dann muss man einen Nachbarn fragen, kannst du mir einen Tee kochen oder was aus der Apotheke holen? Und ein Zeichen von Schwäche, ja, vielleicht schon auch. Die hat keinen mehr abgekriegt. Aber da habe ich auch vielleicht einen Hau weg von meinem Opa, der mal zu mir gesagt hat, ich würde ja...
Du bist zu doof, hat der gesagt.
Genau, ne? Du bist zu doof, um einen Mann zu finden, hat er mal gesagt. Ja. Ja, also das...
Da war ich auch empört, als ich das gelesen habe in Ihrem Buch.
Ja.
Nun ist es ja so, wenn man ihr Freund ist, muss man gelegentlich die Spaghetti mit Gambas alleine essen, weil sie es nicht immer ertragen können, dass in ihrer Gegenwart jemand isst oder trinkt. Was muss ihr Freund sonst noch so aushalten?
Also der ist schon sehr gerne unterwegs und sehr gerne auch in Restaurants mit Freunden und so weiter. Und mir wird es manchmal zu viel und dann möchte ich gehen oder ich brauche dann, auch wenn ich irgendwo, wenn wir verreisen und ich komme an, dann brauche ich erstmal so einen Tag, glaube ich, bis ich mich richtig akklimatisiert habe oder so. Und er würde immer gleich gerne loslegen. Also ich bin manchmal ein bisschen langsamer oder ein bisschen... Ich brauche mehr Freiraum oder mehr Zeit für mich und das muss er manchmal aushalten. Oder auch meine Stimmungen, ne, dass ich manchmal traurig bin oder eben vor irgendwas Angst habe, was er nicht versteht. Ja.
Sie sind damals nach dem Abitur so mit Interrail durch die Gegend gereist, haben sich Europa angeguckt. War da auch ein Gerald dabei oder haben Sie das alleine gemacht?
Nee, das war kein Gerald, aber das war ein Frederik, mit dem ich damals unterwegs war. Ja. Ach ja,
aber den haben Sie danach in die Wüste geschickt.
Er mich. Und das will ich jetzt auch nochmal hier an dieser... Nein, nein, das will ich nicht.
Kleine Abrechnung mit Frederik bei Deutschlandfunk Kultur, das hatten wir noch nie.
Nein, das war mit 18 und da ist alles ein bisschen kurzlebiger, glaube ich, ne?
Das war dann aber auch mit 18 schon die Zeit, da hatten Sie bereits die erste Panikattacke hinter sich, die hatten Sie nämlich als 12-Jährige. Dann kam so mit Wucht als 17-Jährige kamen die nächsten und da wuchs auch die Angst davor, dass das grüne Wägele kommt, um Sie in die Klinik abzuholen. Was ist das grüne Wägele?
Das grüne Wägele, das hat man immer gesagt im Schwabeländle, wenn es halt darum ging, dass jemand in die Psychiatrie kommt und dass er dann irgendwo festgeschnallt wird in so einem Auto und weggeht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, gibt es das überhaupt, das grüne Wägele? Also ich meine, es wird wahrscheinlich nicht grün sein, aber wird man irgendwo angeschnallt hingebracht? Ich glaube, man wird sofort sediert. Man wird einfach mit so einer Rhinoceros-Spritze sediert und dann kann man auch im normalen Taxi in die Klinik gefahren werden.
Es haben ja viele Menschen versucht, Ihnen damals zu helfen. Also auch als 12-Jähriger, als das passierte im Urlaub in Südtirol, da hat man Massagen vorgenommen. Also von Massagen über den angeblichen Heiler aus Holland bis hin zur Verhaltenstherapie war alles dabei, ohne aber wirklich die Ursache zu kennen. Wissen Sie mittlerweile, Käthe Lachmann, nach 30 Jahren, was die Ursache war und was die Ursache ist für diese Panikattacken und die Ängste?
Also so ganz genau wird man es vielleicht nie rausfinden, aber meine Therapeutin und ich bin mir da eigentlich auch schon ziemlich sicher, dass es tatsächlich so ist. Wir glauben, dass es daran liegt, dass meine Mutter nach meiner Geburt eine postnatale Depression hatte und sich nicht sofort um mich kümmern konnte. Ich war also die ersten Monate tatsächlich bei meiner Oma, die sich wahrscheinlich auch sehr liebevoll um mich gekümmert hat. Also da gehe ich von aus. Ich mochte meine Oma auch sehr. Aber es ist wohl schon ein Unterschied, ob man als Baby dann, wenn man rausgekommen ist aus dem Mutterleib, dann gleich weggegeben wird oder eben angenommen wird. Und ich glaube auch, dass meine Mutter dann in der Folge jahrelang eigentlich sich ein bisschen dafür auch geschämt hat oder ein schlechtes Gewissen hatte und dann das ein bisschen nachholen wollte und vielleicht auch ein bisschen zu lang, also mich sehr umsorgt hat, sehr als ihr kleines Töchterchen auch sehr lange ich angesehen hat und ich konnte mich schlecht lösen. Also ich habe mich eigentlich, bin ich jetzt erst dabei, wo meine Mutter auch schon einige Jahre tot ist, bin ich jetzt erst dabei, mich so richtig von meiner Mutter zu lösen und richtig selbstbewusst und erwachsen zu werden. Und da hat mir schon auch die Angst geholfen, also mir zu zeigen, hey, da ist noch was nicht in Ordnung. Ich bin einfach immer noch viel zu sehr daran interessiert, wie geht's den anderen, was muss ich tun, um anderen zu gefallen und nicht so sehr auf mich zu hören und zu sagen, hey, das ist meine Grenze und mir ist es egal, welche Grenzen die anderen haben. Also mich abgrenzen ist nach wie vor nicht so. Das bin ich am Üben, jeden Tag. Und ich werde immer selbstbewusster und ich werde immer erwachsener. Und dafür habe ich jetzt wirklich sehr lange gebraucht. Aber ich habe eben auch lange gebraucht, um die richtige Therapeutin zu finden.
Und diese Therapeutin hat Ihnen ja auch geraten, mehr auf Ihre Bedürfnisse zu achten. Ist das, was Sie gerade beschrieben haben, sind das Ihre Bedürfnisse? Also nicht immer nur nach den anderen zu gucken, sondern gelegentlich auch mal nach sich?
Ja, genau. Und auch manchmal merke ich es gar nicht sofort, dass ich wieder irgendwie was gemacht habe, was ich gar nicht möchte. Und da ein Bewusstsein für zu bekommen, da hilft auch Achtsamkeit. Und dass man das schneller weiß, was man eigentlich will, dass man das schneller, was heißt weiß, dass man es fühlt, was man will. Und das ist unheimlich wichtig, dass man da nach sich guckt.
Zu den Behandlungsmethoden bei der Achtsamkeit gehört ja auch die Rosinenmeditation. Was ist das?
Ja, also das Behandlungsmethoden, es ist eigentlich eine Anleitung für verschiedene Meditationen. Ich würde es nicht Behandlungsmethode nennen, aber die Achtsamkeit, da bei der Rosinenmeditation geht es darum, dass man alle Sinne aktiviert. Man nimmt erst die Rosine in die Hand und fühlt mal die Schale, wie ist die rau, ist die faltig. Ja gut, das weiß man, dass die rau und faltig ist, aber ich meine, man fühlt es dann in dem Moment. Man riecht daran, man knibbelt die so ein bisschen, presst die so ein bisschen am Ohr und dann hört man auch die Rosine, man riecht die Rosinen, dann darf man sie endlich irgendwann in den Mund stecken und dann geht man mit der Zunge da dran rum, fühlt nochmal die Oberfläche und irgendwann darf man die dann aufbeißen und runterschlucken oder erstmal aufbeißen und schmecken und dann denkt man, boah, ist eine Rosine lecker, das gibt's ja gar nicht. Ich brauche nichts anderes mehr. Ich möchte nur noch Rosinen, weil man plötzlich mit allen Sinnen ganz dabei ist bei dieser Rosine. Normal hat man irgendwie so ein Näpfchen Studierendenfutter neben sich. Ich hoffe, es heißt inzwischen Studierendenfutter. Neben sich stehen und dann nimmt man dann eine Nuss oder eine Rosine und isst es so zwischendurch und kriegt den Geschmack gar nicht mit. Sie müssen es echt mal probieren. Das ist der Knaller. Man möchte keine Pralinen mehr, man möchte nur noch Rosinen. Also es geht darum, ganz im Moment zu sein, ganz bei dem zu sein, was man gerade macht. Und es wird Sie wirklich alle überwältigen.
Käthe Lachmann, das wäre die perfekte Nummer für Sie als Komödiantin. Aber in Deutschlandfunk Kultur war es auch schön. 10 bis 12 Millionen Deutsche leiden an Angst- und Panikattacken. Eine von ihnen ist Käthe Lachmann, die in ihrem neuen Buch »Verletzlich ist das Neue stark« schreibt: Ich wünsche mir sehr, dass du dich nach der Lektüre weniger oft schämst und deine Schwächen als wertvollen Teil deiner Persönlichkeit anerkennen kannst. Welche Ihrer Schwächen können Sie denn inzwischen ganz gut akzeptieren?
Ich kann ganz gut akzeptieren, dass ich diese Ängste habe, dass die manchmal in Stresssituationen, dass ich da dazu neige, Ängste zu haben und dass ich dann vielleicht mal eine Demo früher verlasse als andere oder eine rauschende Ballnacht. Das ist ja eigentlich auch keine Schwäche. Ich kann akzeptieren, dass ich muss noch mal darüber nachdenken, was ich alles noch akzeptieren kann.
Ist es denn so, dass zum Beispiel diese Angst davor, einen Bus zu besteigen oder essen zu gehen mit anderen, dass das weg ist oder kommt das immer wieder in so Schüben?
Also komplett weg ist diese Essen- und Trinken-Sache leider noch nicht. Mhm. Wenn ich jetzt mit ganz fremden Leuten was essen soll, dann ist das immer noch schwierig. Oft, manchmal auch überhaupt nicht, aber oft ist es schwierig. Und Busfahren, das ist okay. Ich habe neulich was Tolles gemacht. Ich war auf dieser Fridays for Future Demo am Freitag und merkte dann, es ist mir zu viel, es ist mir zu eng. Ich beginne langsam mich unwohl zu fühlen und dann bin ich gegangen und das war gut. Und das hätte ich vielleicht vor einiger Zeit, hätte ich da noch gedacht, nee, du musst aber bleiben und du musst Flagge zeigen und was denken denn die, mit denen ich hier bin und so weiter. Nur da bin ich echt rechtzeitig gegangen und da war ich sehr stolz auf mich. Aber das war gar nicht die Antwort auf Ihre Frage.
Doch.
Ja.
Danke dafür. Ich hänge noch an diesem Satz, dass man, also Sie wünschen sich ja, dass man sich, wenn man Ihr Buch gelesen hat, weniger oft schämt und die Schwächen als wertvollen Teil der Persönlichkeit anerkennt. Warum denn als wertvollen Teil der Persönlichkeit anerkennen, habe ich mir da gedacht. Weil ich meine, ohne Panikattacken wäre das Leben natürlich deutlich entspannter. Warum muss ich denn auch noch so tun, als wäre es wertvoll? Es ist doch einfach nur schrecklich.
Ja, es ist schrecklich in dem Moment, aber die Angst ist wertvoll, weil sie mir etwas sagen will, weil sie ja nicht da ist, um mich zu drangsalieren, sondern um mich persönlich weiterzubringen, damit ich einfach mich weiterentwickeln kann, selbstbewusster werde, nicht mehr mir alles gefallen lasse, rechtzeitig merke, wenn ich was eigentlich nicht will, dass ich zu mir stehen kann besser. Und deswegen ist es unheimlich wertvoll, dass es diese Ängste gibt. Natürlich wäre es schöner, wenn es jetzt was anderes wäre. Da fällt mir jetzt aber im Moment auch nichts ein, aber auf jeden Fall ist es etwas ganz, ganz Wertvolles. Man kann, deswegen heißt das Buch auch keine Panik, Liebe, Angst. Die will ja was für mich, die macht ja was für mich und ist gut zu mir.
Sie plädieren ja auch dafür, der Angst einen Namen zu geben. Wofür ist das hilfreich?
Naja, dass man sich ein bisschen distanzieren kann, dass man nicht sagt, ich bin die Angst. Das ist ein Teil von mir, der hat Angst und ich kann mich dadurch ein bisschen abgrenzen und sagen, okay, da ist die Angst, da bin ich und ich habe das noch ein bisschen unter Kontrolle. Natürlich in so einem Panikmoment hat man herzlich wenig unter Kontrolle, aber grundsätzlich weiß ich, ich habe diese Panik ab und zu und das bin nicht komplett ich.
Sie machen oder betreiben, ich weiß gar nicht, wie das Verb dafür ist, Nia. Was ist Nia?
Nia ist ganz wunderbar. Das ist eine Sportart, die kommt natürlich aus den USA, aber die gibt es schon ganz lange. Und wir haben eine ganz tolle schwedische Trainerin, die das mit uns macht. Barfuß tanzen, eine Mischung aus Yoga, Pilates, Kampfsport. Es macht unheimlich viel Spaß, die Musik ist toll, es sind sehr viele Frauen in unserem Kurs natürlich und wir schreien auch mal und wir kugeln uns auf dem Boden rum. Es geht darum, die Freude an der Bewegung wieder zu wecken und das sind manchmal wirklich auch ganz kindliche Bewegungen, also gerade auf dem Boden und es geht einfach darum, alle Gelenke einmal durchzuwalken. Und es ist unheimlich schön und ich kann es jedem nur empfehlen. Ich mache das sehr, sehr gerne und auch, glaube ich, schon 10 Jahre oder so.
Ein Ratschlag von Käthe Lachmann auch gegen die Angst, gegen Panikattacken?
Ja, also wenn man natürlich gerade in einem tiefen Angstloch sitzt, dann ist es schwierig, Sport zu machen. Aber man sollte in den guten Zeiten, wo es einem gut geht, schöne Sachen machen und man sollte sich einfach immer bewegen. Das weiß man und es ist das Wichtigste. Und dann was Schönes, so einen schönen Sport zu machen wie Nia, wo man freundliche Frauen trifft und mit denen zusammen barfuß zu toller Musik tanzt. Also wenn man das kann, dann sollte man das so oft wie möglich machen.
Vor 4 Jahren verließ Käthe Lachmann die Comedy-Bühne, weil sie vor lauter Angst und Panikattacken nicht mehr arbeiten konnte. Nun hat sie mehrere Bücher über ihre Erfahrungen verfasst und stellt sich in Lesungen und in Talkshows oder Interviews, wie heute dem Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, wieder der Bühnensituation und dem Publikum. Ist die Angst denn jetzt weg?
Also die Angst ist schon da. Also ich habe auch gedacht, jetzt gehe ich von der Bühne, schreibe Bücher und zack, sitze ich in Talkshows und im Radio. Ja. Wie dämlich bin ich denn? Denn das ist ja was, was mir große, große Angst macht. Aber ich habe immer klargestellt mit den jeweiligen Redaktionen, dass ich jederzeit aufstehen und gehen möchte. Also sie wollten meistens, dass ich dann wiederkomme. Aber ich fand es ganz toll. Aber das ist ja auch das Tolle, wenn man offen damit umgeht. Dann kann man sagen, hey, ich habe das und das, ich kann Folgendes nicht oder das macht mir Angst. Ich war ja irgendwie beim Kölner Treff letztes Jahr. Da sitzt man ja inmitten des Publikums. Das Publikum sitzt um einen rum. Mhm. Und ich dachte so, ja, danke für die Einladung, aber das ist ja ganz schrecklich.
Aber Sie sind geblieben.
Ich bin geblieben. Ich habe das mit denen abgesprochen. Die haben gesagt, sie können jederzeit aufstehen und rausgehen. Ist überhaupt kein Problem. Und dann muss ich auch nicht aufstehen und rausgehen, wenn ich weiß, ich kann jederzeit.
Ich fand es sehr, sehr schön, dass Sie jetzt konnten und dass Sie so dämlich waren, ins Gespräch zu kommen. Wie Sie es gerade so nett formuliert haben. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Käthe Lachmann, und wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin tolle Bücher.
Danke, Frau Steinhauer. Ihnen auch alles Gute.